Wenn ich ihre Stimme gehört habe, dann war da so ein Gefühl von Glück. Ich fühlte mich glücklich und geborgen.
A Tisket, a Tasket heißt der Song, den in den USA bis heute jedes Kind mitsingen kann. Ella Fitzgerald komponiert ihn 1938. Da ist sie 21 Jahre alt. Das Lied markiert den Beginn einer beispiellos erfolgreichen und über 50 Jahre andauernden Weltkarriere. Keine Stimme prägte den Jazz des 20. Jahrhunderts so sehr wie die von Ella Fitzgerald. Man nannte sie The Queen of Jazz, The First Lady of Jazz oder The First Lady of Song.
Sie hat eine sehr lange Karriere, eigentlich über drei Generationen. Heute ist die dritte Generation erwachsen. Als Kinder haben sie bei ihren Großeltern die Platten am Regal stehen sehen, ihre Eltern haben die Musik gehört. Und was die Eltern einem als Kind vorspielen oder vorsingen, das ist tief im Inneren eingebrannt. Is so deeply rooted in you. Look out there, Bobby Darin, me and you both singing the same song that Jim. Die Klarheit kommt aus ihrer Intonation. Sie trifft die Noten ganz genau auf den Punkt. Deshalb verstehen wir den Text auch so gut. Da sind keine diffusen Beiklänge, nur glasklare Töne. Und diese klare Stimmlage nehmen wir als absolut reine Töne wahr, die uns an einen wesentlichen Aspekt der menschlichen Stimme erinnern.
Häufig lässt die Rhythmusgruppe die Sänger besser klingen. Die Sänger können sich dann von dem treiben lassen, was sich musikalisch gerade abspielt. Und manchmal ist es eine besondere Interpretation, die das Stück groß macht. Aber was die Tempi eines Stückes angeht, da verlassen wir uns immer auf die Rhythmusgruppe. Ella ist eine der wenigen Sängerinnen, die zu den Tempi der Stücke, also zum Groove, insgesamt beigetragen hat.
Eigentlich will die junge Ella Tänzerin werden. Das ist ihr großer Traum. Stattdessen wird sie eine Sängerin, die wie eine Tänzerin singt. Ella Fitzgerald wächst in Yonkers bei New York in einfachen Verhältnissen auf. Als sie 15 ist, stirbt ihre Mutter und Ella flüchtet vor ihrem brutalen Stiefvater. Zeitweise lebt sie in Harlem auf der Straße. 1934, mit 17 Jahren, wird sie bei der legendären Apollo Amateurs Night entdeckt. Der damals sehr erfolgreiche Big Band Leader und Schlagzeuger Chick Webb engagiert sie, kümmert sich väterlich um Ella und fördert ihr außergewöhnliches Talent.
Als sie bei Chick Webb anfing, sollten die Sängerinnen nur gut aussehen, elegant gekleidet sein, auf einem Stuhl sitzen, zwischendurch aufstehen, ihren Refrain trällern und sich wieder hinsetzen. Aber sie weigerte sich von Anfang an, sich hinzusetzen. Sie stand auf, schwang die Arme, interagierte mit den Musikern, als ob sie die Dirigentin sei, und sagte Chick, sie wolle lernen, mit den Jungs in der Band zu jammen.
Sie wird ein richtiger Teil der Band, so als ob sie eine Instrumentalistin ist. Sie springt manchmal auf und singt die Melodie, die die Posaunen spielen oder die Saxophone oder die Trompeten. Sie hatte diese Fähigkeit, alles nach Gehör.
Sie dachte, er hat mich eingeführt, er hat mir zum Erfolg verholfen, er hat mich zu meinem Publikum gebracht. Was wäre ich ohne ihn geworden?
1939 stirbt ihr Mentor mit nur 34 Jahren. Die junge Ella übernimmt die Leitung des Orchesters, das noch mehrere Jahre unter ihrem Namen erfolgreich auftritt. Zu dieser Zeit, als junge schwarze Frau in einer als anrüchig geltenden Jazzwelt, mehr als außergewöhnlich.
In den 30er Jahren hätte man seine Mutter niemals mit in ein Jazzkonzert genommen. Auch nicht die Ehefrau, die Geliebte vielleicht. So war das damals. Aber dann begann sich die ehrenwerte Gesellschaft für den Jazz zu interessieren. Der Prinz von Wales liebte Jazz, aber für ihn war er primitiv. So hat man gedacht. Und die Leute mochten das. Es spielte sich im Untergrund ab. Auch in der schwarzen Gemeinschaft war er anfangs sehr verpönt. Die schwarze Mittelklasse, die Kirchengemeinden, die sahen auf den Jazz herab. Man verband es mit Glücksspiel, mit der Unterschicht, mit Sittenlosigkeit. Erst Künstler wie Ellington und Ella gaben dem Jazz ein gewisses Ansehen. Nach Ella konnte man wirklich mit seiner Mutter in ein Jazzkonzert gehen. Mitte der 40er Jahre lernt sie den Bassisten Ray Brown kennen und heiratet ihn. Er ist zusammen mit Charlie Parker, Art Tatum, Roy Eldridge und Dizzy Gillespie einer der Mitbegründer des neuen Musikstils Bebop. Mit Dizzy verbindet Ella eine besonders tiefe musikalische Freundschaft. Er wird zu einem wichtigen Lehrer.
Sie stand neben Dizzy Gillespie und all diesen großen Bebop-Musikern. Also den Leuten, die den Bebop erfunden haben. Und sie konnte mit ihnen mithalten. Diejenigen, die so gut scatten konnten wie sie, das waren die Leute wie Dizzy Gillespie und Roy Eldridge, also eigentlich Bläser.
Wenn man sich an die Charlie Parker-Melodien heranwagt oder die Bebop-Licks, dann ist da kein Platz für Shubidubi. Ella ist einer der ganz Großen, weil sie wunderbare Silben verwendet. Das war ganz natürlich für sie. Ich finde, sie ist immer noch die beste Scat-Sängerin, die es je gab.
Chee 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 chee
Sie entwickelte eine eigene Sprache, die tatsächlich gelehrt wird. Die Leute singen zum Beispiel. Und bei vielen funktioniert das nicht, aber sie singen es trotzdem. Doch Ella sang so, weil es für sie richtig war. Das war es, was sie machen musste, um dahin zu kommen, wo sie hin wollte.
Ich weiß, dass sie scatten konnte. Sie konnte eine Zeile nach der nächsten singen, ohne die geringste Anstrengung. Als ich das Tribute-Album My Dear Ella gemacht habe, wollte ich Airmail Special singen. Ich wollte also ihren Scat cover. Ich habe einen ganzen Tag lang versucht, ihren Rhythmus hinzukriegen.
To really be able to pull this off.
Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es dann gelassen und dachte, das war keine gute Idee.
That's so, folks. Ende der 40er Jahre wird Norman Granz auf sie aufmerksam. Schon damals legendärer Musikmanager und Gründer der Jazz at the Philharmonic Konzertreihe.
Ella hat gesagt, ich brauche jemanden, der für mich spricht und ich übernehme das Singen. Und Norman, als er 1954 ihren Managementvertrag und Ende 55 den Plattenvertrag bekam, gründete sofort Verve Records. Das hing damit zusammen, dass er eine klare Vision hatte. Norman war vollkommen überzeugt von ihrem Talent, ihrer Professionalität, ihrer Integrität und ihrem ganzen Ansatz, Jazz zu singen.
Fitzgerald wird fester Bestandteil der Jazz at the Philharmonic Touring Band, die aus den besten Jazzmusikern der damaligen Zeit besteht. Mit ihnen reist Ella ab Mitte der 50er Jahre um die ganze Welt. Aber auch in die Südstaaten der USA. Dort sind sie mit extremer Diskriminierung konfrontiert. Norman Granz lehnt die Rassentrennung zutiefst ab.
Someone asked me, so well.
Jemand fragte mich mal, ob Norman Granz während der Tourneen auch Rassentrennung begegnet ist. Und ich antwortete, nein, er ist dir nicht begegnet, er ist dir bewusst entgegengetreten.
And every year I come here with Jazz at the Philharmonic, and every year I say the same, this is the greatest thing in jazz, Miss Ella Fitzgerald.
Ich erinnere mich, dass Norman Granz seine One and Only als Miss Fitzgerald, die große Ella Fitzgerald, angekündigt hat. Selten hat er sie nur bei ihrem Vornamen genannt, weil er sich des rassistischen Klimas in den USA so sehr bewusst war. Und sie First Lady zu nennen, zu einer Zeit, als man eine schwarze Frau üblicherweise nicht mit Frau angeredet hat, ist ein wichtiges Statement in diesem Rassenkontext. Es drückt ihr Ansehen und ihren Anspruch auf Respekt und Würde aus.
The First Lady of Jazz musste dennoch dieselben Diskriminierungen erfahren wie alle schwarzen Jazzmusiker in dieser Zeit. 1955 wird sie zusammen mit Dizzy Gillespie nach einem Konzert in Houston, Texas, unter einem Vorwand festgenommen. Ein Jahr zuvor ist sie auf dem Weg nach Sydney, Australien. Beim Zwischenstopp in Honolulu wird sie aus dem Flugzeug geworfen, weil weiße Passagiere einsteigen wollen. 3 Tage muss sie auf ihren Weiterflug warten. Norman Granz verklagt daraufhin die Fluggesellschaft Pan Am und kann einen Vergleich aushandeln. Der Fall macht Schlagzeilen. Ebenso wie ein weiteres Ereignis im Jahr 1955. Marilyn Monroe setzt sich für Ella ein, als der Jazzclub Mocambo in Los Angeles sie wegen ihrer Hautfarbe nicht auftreten lassen will. Marilyn nutzt ihre Popularität und verspricht dem Eigentümer, jeden Abend bei den Konzerten in der ersten Reihe zu sitzen. Ella Fitzgerald sagt dazu später, Marilyn war eine außergewöhnliche Frau, ihrer Zeit weit voraus, sie wusste es nur nicht.
Sich dessen bewusst zu sein, heißt nicht, dass man sich dem ergeben muss. Sie hat sich nicht dem Zorn oder der Bitterkeit, die damals wirklich sehr präsent war, ergeben.
Sie machte einfach nur die Augen zu und hob ab. Und je mehr ich ihr zuhörte, umso klarer wurde mir, dass ihre Stimme etwas Fließendes hat. Nie gab es einen Bruch in der Stimme, von der Brust bis zur Kopfstimme. Es war einfach ein durchgängiger Klang, wie ein Fluss.
All one thing, like a river.
It was obviously a gift. Es war offensichtlich eine Gabe. Nichts klang jemals angestrengt. Alles erschien einfach nur mühelos. Ich glaube, das ist die Qualität ihrer Stimme, die sie bei so vielen Menschen so beliebt gemacht hat. Egal aus welcher Musikrichtung sie kommen oder ob sie überhaupt Ahnung von Musik haben. Ich glaube, das ist es.
You know, I think that's it.
We lived our little drama. We kissed in a field of white. And stars fell on Alabama. Last night,
oh yeah,
I can't forget the glamour.
Ella Fitzgerald und Louis Armstrong arbeiten nur bei 2 heute weltberühmten Alben zusammen. Es ist überliefert, dass beide sich in den Aufnahmepausen so viele Witze erzählt haben, dass sie manchmal vor Lachen nicht weiterarbeiten konnten. Zur gleichen Zeit hatte Norman Granz die Idee, Ella das Great American Songbook aufnehmen zu lassen. Sie war skeptisch und fürchtet, ihr angestammtes Jazzpublikum zu verlieren.
My sense is that it was a surprise in some level.
Ich glaube, dass es eine Überraschung war. Er hatte ja schon früher die Idee mit den Songbooks ausprobiert, mit Oscar Peterson zum Beispiel. Das hat aber nicht funktioniert. Doch er hatte Ella Fitzgerald bei Jazz at the Philharmonic erlebt und gesehen, dass sie Jazzstandards singen und ein Publikum begeistern konnte. Er nahm das als Prämisse, um dieses Experiment zu wagen. Sie probierte das Material vor Publikum aus. Sie sagte ihm, dass sie es erst vor Publikum testen müsse, bevor sie zusagen könne. Also machte sie ein Konzert. In erster Linie mit Standards, hauptsächlich mit Cole Porter-Liedern. Danach sagte sie, wir können es machen. Ich habe ihre Gesichter gesehen. Es wird funktionieren.
Whenever the blues
Da waren natürlich viele der großen Klassiker dabei, die diese Komponisten geschrieben haben. Aber auch Sachen, die Ella und Norman Granz ausgewählt haben. Es ging darum, welchen von den Songs willst du singen? Zum Beispiel diese wunderbare Ballade Every Time We Say Goodbye. Das ist ein gutes Beispiel für Songs, die erst bedeutend wurden, weil sie sie gesungen hat und weil sie auf den Songbooks erschienen sind.
Und sie hat wirklich wie ein Komponist gedacht, sie hat wie ein Komponist gesungen. Man hat die Form und den Climax des Songs bei ihr hören können. Sie hat das verstanden. Sie hat auch relativ wenig Variationen in die Melodie reingebracht. Das war überhaupt nicht, ich will nicht sagen, es war nicht notwendig, weil es war einfach schon so wunderbar und himmlisch, wie sie es gesungen hat, wie die Melodie einfach da ist.
Cole Porter war 1956 das erste der weltberühmten Songbook-Reihe. Und das Duke Ellington Songbook von 1957 das für sie persönlich Wichtigste.
Someone told someone and someone told you, but they wouldn't hurt you not much. Since everyone's story they've told you.
Es gibt millionenfach Beispiele dafür, wie großartig Ella Balladen singen konnte. Und für mich ist das eines davon. Sie legt ihr ganzes Herz und ihre Seele hinein. Man spürt, dass sie es wirklich fühlt.
Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the sea. Of anyone's dream is over.
Und gerade bei diesem Lied, das manchmal als Swing gespielt wird oder mit so einem frechen Unterton, fast ein bisschen frivol. Aber Ella erinnert uns daran, dass es eigentlich ein Liebeslied ist. Und die Botschaft lautet, gib nichts auf das, was die Leute sagen. Ich werde dich immer lieben. Und sie drückt das besser aus als alle anderen. Es ist eine einzigartige, eine ganz besondere Aufnahme. Dieser Teil ihres Repertoires wird eigentlich nicht genug gewürdigt. Die Leute sagen immer, dass sie eine großartige Skat-Sängerin war, eine großartige Swing-Sängerin, Band-Sängerin und eine großartige Jazz-Sängerin. Und all das ist ja vollkommen richtig. Aber sie konnte auch wunderbar Balladen singen.
Und sie war eine begnadete Improvisatorin.
Das war die Löwin in ihr. Wenn man das sieht, denkst du, hoppla. Alle denken immer, oh, die süße, liebe Ella. Aber nicht in diesen Momenten. Sie war wirklich bereit, dich fertig zu machen. Darin war sie regelrecht monströs. Musiker hatten Angst vor ihr. Instrumentalisten sollte ich besser sagen, weil sie ja eine Musikerin war. Ja, sie ließ nie locker. Sie hatte immer etwas zu sagen. Also musst du auch was auf der Pfanne haben, sonst hat sie dich von der Bühne gejagt.
Musik. Jazz war eine Form, die Menschen zu berühren. Und bei den besten Musikern von heute ist das immer noch so. Aber es hat auch ein gewisses Stigma, das ihn zum Beispiel im Vergleich zum Rock'n'Roll eher als eine intellektuelle Randerscheinung wirken lässt. Dabei ist er das überhaupt nicht. Jazz ist eine Kommunikationsform. Jazz ist vor allem etwas, das Leute zum Tanzen und zum Lachen bringen soll. Er hat überhaupt nichts Abgehobenes. Und Ella war darin die Beste von allen.
Sie konnten ihre Instrumente nach ihr stimmen. Sie sagten zum Beispiel, Ella, sing uns ein Aha. Aber vor allem respektierten sie ihr musikalisches Können. Da, wo viele Musiker sonst Sängerinnen als schmückendes Beiwerk betrachten, denn die Instrumentalisten dominieren den Jazz ja meist. Aber Ella war so gut, wenn nicht sogar besser, als die Größten ihrer Zeit.
Immer in Bewegung, immer auf Tournee, die meiste Zeit des Jahres. Das war Ella Fitzgeralds Leben. Sie wollte immer nur singen, dafür brauchte sie die Bühnen der Welt und das Publikum. Die Menschen verlangten nach ihrer Stimme unablässig und sie enttäuschte sie nie.
Man muss bedenken, mit wie viel Hingabe Künstler wie sie sich dieser Musik gewidmet haben. Es ist wie eine Liebesgeschichte mit der Musik. Eine Liebesgeschichte mit der Kunst, mit deinem eigenen Künstlersein. Das macht andere Bereiche des Lebens schwierig. Wenn man so viel herumreist, ist es schwer, ein Familienleben zu führen, ein Privatleben zu haben. Ich denke oft an diese außergewöhnlichen Frauen. Auch wenn ich selbst keine Sängerin bin, an die Opfer, die sie gebracht haben. Ich kann mich damit identifizieren. Ich glaube, dass man damals Frauen nicht unbedingt ermutigt hat, ihren Leidenschaften oder ihren Träumen zu folgen. Die Frauen, die es damals geschafft haben, die hatten wirklich diese Entschlossenheit. Sie waren willensstark. Und sie wollten unbedingt ihren Weg gehen und sich befreien.
Ella Fitzgerald erfährt auf ihren Reisen große Anerkennung und Respekt als schwarze Jazzsängerin.
In history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
Dagegen ist ihre Heimat in den 60er Jahren ein Land im Aufruhr. Der Kampf gegen die immer noch vorherrschende Rassentrennung eskaliert und wird zunehmend von Gewalt beherrscht. Auch die Queen of Jazz zeigt sich in den 60er Jahren deutlich selbstbewusster und kämpferischer, als sie es früher getan hat.
Gospelprediger lassen sich einfach von dem Geist beseelen. Und genau das sehen wir hier. Der Spirit übernimmt die Kontrolle. Dann legt sie los. Sie wirft ein paar Zitate aus der amerikanischen Popmusik ein. Wie sinnlich das ist.
Do you love your man? Do you love your man? And there was silence.
Genau. Und das ist vor einem Publikum in Berlin. Ein paar tausend Leute. Und sie verstehen das alles. Sie verstehen diese amerikanische Ironie. Ist das nicht toll? Deshalb hatte sie weltweit Erfolg.
That's why she had a global reach.
We can't do without them. We can't do without them.
Maybe if this were a black audience.
Wenn es ein schwarzes Publikum gewesen wäre, hätte ihr vielleicht jemand geantwortet. Aber das ist es nicht. Es ist ein vorwiegend weißes Publikum in einer wunderschönen Konzerthalle in Berlin im Jahr 1968.
But I can't get started with you. No, 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 no.
Ich glaube nicht, dass die Leute eine schwarze Frau auf der Bühne sahen. Ich glaube, dass die Musik, ihre Musik, ihnen etwas ganz Besonderes gegeben hat. Das konnte jeder spüren. Das war wie an einem anderen Ort zu sein.
Sie verstand nicht wirklich die Zuneigung, die man ihr entgegenbrachte. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Nach einem Konzert sagte sie oft, das war ein tolles Publikum. Nichts über ihr Singen. Vor Konzerten war sie immer sehr nervös und sprach kein Wort. Einmal fuhren wir zu einem Konzert circa 60 Meilen entfernt. Damals war ich ihr Road Manager. Während der Fahrt dorthin wurde in der Limousine kein Wort gesprochen. Auf dem Rückweg redete sie ohne Unterbrechung.
Jim Blackman war in den letzten Jahren ihres Lebens einer der wenigen engen Vertrauten.
Ich habe immer gesagt, es ist gut, dass Ella weltweit so bewundert wurde, denn ich glaube nicht, dass sie die Kritik ertragen hätte. Es hätte ihre Gefühle verletzt. Sie löste bei anderen Leuten einen Beschützerinstinkt aus. Sie hatte etwas, man wollte nicht, dass ihr etwas zustößt. Man wollte nicht, dass sie in schlimme Situationen geriet. Denn sie empfand alles so intensiv.
Sie war sehr zurückgezogen. Sehr zurückgezogen. Ich glaube, sie ließ einen spüren, was sie brauchte und was sie sein wollte.
Die Schüchternheit wurde zu einer Art Selbstverteidigung, weil sie so wenig von sich preisgeben wollte. Fragen zu beantworten war für sie wie eine Invasion in ihre Privatsphäre.
Wenn jemand zu Ella kam und fragte, kannst du dies machen oder jenes, dann sagte sie immer, ja, mein Lieber. Und sie sagte mein Lieber sehr oft, weil sie sich keine Namen merken konnte. Und dann sagte sie, frag Norman, warum rufst du nicht an und sprichst mit Norman?
Norman Granz und Ella Fitzgerald sind ein eingeschworenes Team, über 40 Jahre lang. Ihre berufliche und freundschaftliche Verbindung ist die stabilste Beziehung in Ellas Leben. Im Laufe ihrer langen Karriere wird sie mit Preisen überschüttet. So auch 1990 in Paris. Didi Bridgewater hat dort nach der Preisverleihung eine Begegnung mit ihr.
Ich ging in die US-Botschaft. Es müssen wohl an die 200 Leute da gewesen sein. Es gab ein Riesenbuffet, Champagner natürlich und alle möglichen Drinks. Der Raum war voll von Leuten, aber Ella Fitzgerald war nirgendwo zu sehen. Ich dachte, hallo, wo ist denn Ella? Ich suchte sie und setzte mich zu ihr und sagte, Miss Fitzgerald. Sie sagte dann, Didi, nenn mich bitte Ella. Und ich fragte sie, Ella, warum sitzt du hier? Das ist doch dein Empfang. Daraufhin sagte sie etwas, das ich nie vergessen werde. Sie sagte einige Dinge an diesem Tag. Sie sagte, Didi, ich hasse solche Anlässe. Ich hasse Empfänge, dieses Händeschütteln und all das. Sie sagte, dass die Leute doch nur zu solchen Anlässen kommen, um sich zu treffen. Sie interessieren sich nicht für mich. Siehst du, keiner hat mich vermisst. Du bist die Erste, die mich suchen kommt. Das andere, das Ella mir gesagt hat, war: Ich hoffe, dass du dir die Zeit nehmen wirst, deinen Kindern eine Mutter zu sein. Sie sagte, dass sie es am meisten bereut, nicht mehr Zeit mit Ray Jr. verbracht zu haben. Dafür würde sie gerne die Zeit zurückdrehen können.
Ray Brown Jr. ist Ella Fitzgeralds Adoptivsohn. Sie adoptierte ihn während ihrer Ehe mit dem Bassisten Ray Brown. Nach deren Ende 1953 zog sie ihren Sohn alleine groß, blieb aber mit Ray Brown befreundet.
Für sie war die Musik eine Flucht von allem, was in ihrem Leben nicht in Ordnung war. Man merkt, dass sie sich nach reiner Freude gesehnt hat. Das ist es, was man in ihrem Sound hört.
Das war ihre Luft. Das war ihr Wasser. Sie liebte es. Sie lebte für das Singen und liebte es.
Bevor man auf die Bühne kommt, muss man erst durch etwas hindurchgehen. Und dann hört man auf, den Schmerz zu spüren, so wie man ihn spürt, wenn man nicht auf der Bühne ist. Er ist zwar noch immer da, aber die Musik gibt einem die Möglichkeit, sich davon frei zu machen. Ich empfinde das so. An manchen Abenden, da fühle ich mich getragen, so hoch über allem, dass ich da jeden Abend wieder hin will. Weil es so, ich kann es gar nicht erklären. Manchmal gehe ich auf die Bühne mit Schuhen, die mir wehtun. Aber sobald ich auf der Bühne bin, tut mir nichts mehr weh.
Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre singt sie bei ihren Konzerten immer öfter bekannte Soul- oder Pop-Songs. Auch solche mit einer politischen Botschaft. Fernab der Bühne bezieht sie ebenfalls politisch Stellung. Auf ihre Weise. Sie singt bei der Inauguration von Präsident John F. Kennedy. Und unterstützt Robert Kennedy bei seinem Wahlkampf 1968. Im April 1968 wird Martin Luther King erschossen. Als Reaktion darauf schreibt Ella Fitzgerald den Song It's Up to Me and You.
He had a dream, a beautiful dream, a dream he believed would soon come true. Let's make that dream. It's up to me and up to you. He fought a cause, never stopped to pause. A poor man's dream was his appeal. Now it's up to me and up to you to make this dream.
Warum gibt es in der Öffentlichkeit diesen Eindruck, dass Ella eine schüchterne und apolitische Person war, ohne starke eigene Persönlichkeit? Norman Grant sagte ihr, was zu tun war. Chick Webb hat sie berühmt gemacht. Das ist ihr Image. Zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Erstens, es ist die Sicht der weißen Öffentlichkeit. Ich glaube nicht, dass die schwarze Presse sie auch so gesehen hat. Zweitens sind Menschen nicht eindimensional.
And the side that she was showing
Die Seite, die sie in Interviews zeigte, war nur ein Aspekt ihrer Persönlichkeit. Sie war in der Tat schüchtern im Umgang mit Fremden in einer großen Menschenmenge. Sie konnte sich nicht gut anbiedern. Sie mochte keinen Smalltalk. Sie mochte nicht diese intensive persönliche Interaktion, die wir heutzutage von unseren Berühmtheiten erwarten.
Back from our celebrities today.
Thank you so much. We'd like to do an old number, and it's one of my favorites. But I'm going to sort of sneak over here once in a while, see if I can remember the lyrics. And and we hope you remember it also. Very torchy song, and we hope you like it.
Habe ich immer das Gefühl, dass sie auf die Musik zeigt, nicht auf ihr eigenes Suffering oder ihr eigenes Leid oder ihre eigene Persönlichkeit oder ihre persönliche Geschichte, sondern die Musik steht an erster Stelle. Also sie weist so ein bisschen von sich selber weg und weist auf die Musik, auf den Inhalt der Musik. Das ist eigentlich eine sehr moderne Denkweise.
You gave me. Nearly drove me out of my head when you never shed a tear.
On the album, we do things like songs that are a little, what we call, sexy. It's a little softer album with Joe Pass, our guitarist, and it's just the two of us.
Your style has become much easier.
You think so?
I don't know because...
Oh, well, I think I'm a little more relaxed because I'm just happy that I can, you know, that I can see everybody and everybody seems to be so, so full of love and warmth and I feel like a different person when I'm working.
All I've got to show is a splinter.
Es ist eine der wundervollsten Balladen. Sagen wir einfach, es ist eine meiner Lieblingsballaden. Es gibt so viele davon.
Spring can really hang you up the most. Oh, winter long, those birds twitter to it.
This appeared on a 1972 live concert.
Das erschien 1972 bei einem Live-Konzert in Santa Monica. Aus verschiedenen Gründen war das ein wichtiges Konzert. Da hat sie fast die exakt gleiche Interpretation gesungen. Sie hat es nicht nur genau für sich im Kopf ausgearbeitet, sie hat auch ein paar Refrains verändert, um es dahin zu bringen, wo sie es haben wollte. Das ist ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie sie die Songs bearbeitet hat, damit sie so klingen, wie sie es wollte.
Thank you.
Sie ist modern, weil es bis heute niemand geschafft hat, so zu singen wie sie. Das macht sie modern. Es lohnt sich, finde ich, darüber nachzudenken, warum die jungen Musiker heutzutage nicht mehr versuchen, auf diesem Niveau zu improvisieren. Ich unterrichte am Berklee College of Music in Boston. Da sind ungefähr 500 Sängerinnen und Sänger immatrikuliert. Und ich frage mich, warum niemand es dort ernsthaft versucht. Ich glaube, weil es einfach sehr schwer ist.
In den letzten Jahren ihres Lebens hat Ella Fitzgerald mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie reist weniger und verbringt mehr Zeit in ihrer Villa in Beverly Hills. Eine schwere Diabetes verursacht zahlreiche Folgeerkrankungen. Sie kann kaum noch sehen oder gehen und muss sich am Herz operieren lassen. Doch das hält sie kaum davon ab, weiter aufzutreten. In ihrem Haus lebt sie sehr zurückgezogen, umgeben von nur wenigen Vertrauten. Jim Blackman ist einer der Menschen, der sie am Ende ihres Lebens begleiten darf. Sie werden Freunde, nachdem er jahrzehntelang zu ihren Konzerten gereist ist. Sie ist beeindruckt von seiner Treue und lädt ihn eines Tages in ihr Haus ein.
What does fan come from? Fanatic, probably.
Woher kommt Fan? Von fanatisch wahrscheinlich. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich mit ihr schon befreundet. Ich war also nicht... Ich begleitete sie. Nun ja, manche Leute haben mich Groupie genannt, aber ich habe immer versucht, mich von ihr fernzuhalten. Sie war diejenige, die auf mich zugekommen ist, nicht ich.
Started this relationship, not me.
The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the balcony way up high, there suddenly came a moan. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply have to. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. Listen, Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? If the boys are popping, ain't no need in stopping. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are popping, ain't no need in stopping. Where's your repertoire at the final bar? We greeted you with round applause. But what a great ovation, your interpretation.
Wenn man so beseelt ist, dann kann man eine spirituelle Fülle erfahren. Durch die Auftritte und durch die Liebe, die das Publikum einem gibt. Das war ihre Familie, glaube ich.
Ich habe sie 1991 in der Carnegie Hall noch gesehen. Und da war sie schon sehr abgemagert und konnte fast kaum noch sehen. Und kam dann auf die Bühne und die Leute haben nur noch I love you, Ella, geschrien. Also es war unfassbar, diese Atmosphäre und diese Liebe der Menschen auf diese Person fokussiert. Und sie saß dann auf ihrem Stuhl und da, I love you too, honey. One, two, one.
In honoring an American treasure, Miss Ella Fitzgerald.
Sie brauchte Hilfe, um auf die Bühne zu kommen. Sie konnte nur ein paar Worte sagen. Sie sagte, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Danke, aber ich kann singen. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich am wohlsten fühlte beim Singen. Und sie sang, You are the sunshine. That's why I'll always be around. Da waren diese jungen Leute vorne im Publikum und sie sang für sie. Man spürte, dass sie für sie sang. Ich hatte das Gefühl, dass sie für mich sang, dass sie mich liebte. Ich dachte nur, ich liebe dich, Ella. Ich spürte, dass sie mich liebte, dass sie das Publikum liebte. Und da habe ich geweint. Ich kann mir das immer wieder ansehen und jedes Mal muss ich weinen.
The sunshine of my life.